Wenn ich jetzt so überschaue, was ist so meine Errungenschaft für mich im Leben, dann ist es diese Kohärenz, die ich habe.
An was hast du geglaubt? Und das ist wahrscheinlich jetzt nicht nur in Bezug auf Carlas Geschichte, sondern wahrscheinlich hast du das auch schon früh gehabt, dass an irgendwas zu glauben, also was höher ist als das, was wir jetzt auf dem Tisch haben oder als das, was die Eltern sagen oder... Aber irgendwas, was dich hat glauben lassen oder vertrauen lassen, dass es gut wird.
Ich habe ja dadurch, dass ich so eine gewisse Spiritualität ja immer in mir hatte, habe ich auch immer Menschen dann angezogen, die ich regelmäßig auch zu diesen Themen gesprochen habe.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist all of you. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Tisa Trautmann. Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast. Herzlich willkommen zu All of Me. Heute sitze ich in der Küche und Stadtkirche. Habe ich Astrid Schulte eingeladen. Wir waren eigentlich für morgen verabredet. Wir haben uns schon ein paar Mal hin und her geschoben, was ja wundervoll ist, wenn es dann irgendwann soweit ist. Und gestern dachte ich, lass mal lieber auf heute schieben, vielleicht kannst du. Und ich bin super froh, weil du kannst. Und jetzt sitzt du hier und ich habe schon... Also ich würde jetzt fast sagen, ich kreise das vorher manchmal ein so und fühle mal drauf rum. Und ich kenne dich von vor vielen Jahren, haben wir uns irgendwo mal gesehen. Jetzt hast du mehr so business-wise auch Kontakt mit Michael. Und dann habe ich so ein paar von deinen Posts, glaube ich, bei LinkedIn gesehen. Und irgendwann geht ja bei mir innen so ein rotes Licht an. Und dann weiß ich so, schreiben, hinsetzen und mal schauen, wann wir uns treffen. Heute ist es soweit. Herzlich willkommen, Astrid Schulte. Du lebst genau wie ich in Hamburg und du hast einen wundervoll bunten, lebendigen Weg schon hinter dir. Und das, was ich wahnsinnig zauberhaft fand, weil ich es gar nicht wusste, wie schön, war, als wir uns dann geschrieben haben, hast du mir ganz spontan einen Film geschickt über deine jüngste Tochter Carla, du hast drei Töchter, und hast gesagt, der Film ist neu, der geht über Carla und über Carlas Geschichte und auch über deine Geschichte, und jetzt kommt der Moment, wo der Film rauskommt, und deswegen kann ich jetzt zu All of Me.
Genau so war's. Danke für die Einladung, Cesar. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, voll schön. Den Film habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen.
Echt?
Ja. Und ist total berührend. Und ich weiß gar nicht genau, wie ich es in Worte fasse, weil es so berührend ist. Und ich habe so das Gefühl, die ganzen üblichen Vokabeln passen nicht so richtig. So. Also es ist ein eine zauberhafte junge Frau. Wie alt ist sie heute?
21.
21. Und die hat schon in ihren 21 Jahren schon deutlich mehr erlebt als manche in drei Leben, was ihren eigenen Körper angeht, ihre Seele angeht. Und jetzt würde ich, glaube ich, oder übergebe ich an dich. Sie hat schon von Geburt an, war das ein Gen?
Ja, genau.
Gendefekt, den auch erstmal keiner so richtig gesehen hat, sondern erstmal war das große Glück, das ist das dritte Mädchen und drittes Kind und alles wundervoll. Und wann hat es sich gedreht? Hat es irgendeiner durch Zufall gesehen oder was passierte da?
Puh, jetzt startest du gleich mit der sensibelsten Geschichte meines Lebens, würde ich sagen. Aber okay. Ich würde sagen.
Aber wir können auch nochmal was anderes besprechen. Nein. Ich habe Zeit heute.
Nein, ich habe das ja selber auch irgendwie aus einem spontanen Gefühl. Mhm. Ja, vor 3-4 Wochen habe ich gesagt, jetzt habe ich gerade diesen Film, der eher nicht öffentlich gegangen ist. Sondern ich habe dir nur den Link geschickt, dass dieser Film wurde gezeigt von Carlas bester Freundin Ella auf einem Filmfestival in Evutorf.
Aber das ist ja dann öffentlich.
Ja, aber er wird nicht veröffentlicht oder wird jetzt nicht geteilt oder wird nirgendwo gezeigt. Also er ist öffentlich, wenn du so willst, aber ist jetzt nicht, würde nicht auf YouTube stehen oder so, weil sie den irgendwie noch einreichen möchte auf so einem Festival deshalb. Also
ist nur eine Frage der Zeit.
Zu sehen. Genau. Mhm. Und die Ella hat ein Jahr eine tolle Filmhochschule besucht und am Schluss konnten ein paar der Studenten dann ein Filmprojekt realisieren und irgendwann kam Ella auf uns zu und sagte, also ich würde am liebsten über meine engste Freundin Carla diesen Film machen, denn tatsächlich hat Carla, wie du sagst, eine besondere Geschichte hinter sich. Mhm. Und so nach anfänglichem Zögern, Carla musste das natürlich entscheiden. Wir haben uns dann beraten, weil wir gerade auch bei diesem Thema der Krankheit auch immer sehr nah waren und ausgetauscht haben und die ganzen Krankenhausbesuche zusammen gemacht haben. Mhm. Und dann war sie sich klar, dass sie das machen will. Und ich darf auch ein paar Sätze sagen in dem Film, aber es geht wirklich fast nur um sie.
Ah, und, ich finde, es geht schon sehr auch um euch und um eure Verbindung. Ihr wart ja ihr seid wie Verbündete.
Ja, total verbündet.
Ja.
Denn soll ich mal ganz kurz noch ein paar Worten erzählen? Ich kann natürlich darüber Stunden reden, wie du dir denken kannst, aber das möchte ich gar nicht, sondern vielleicht nur so die Faktenlage erzählen. Ne? Also ich habe wirklich das Glück, drei fantastische Töchter bekommen zu haben, 2001, 2002, 2003. Also ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, ich meine, es ist ja kein Sport, ich weiß aber auch, es war so aus so einem Glückstaumel heraus und ich hatte vorher irgendwie auch sehr viel gearbeitet, hatte irgendwie diese 80-Stunden-Wochen in der Beratung und so weiter. Und dann habe ich meinen mittlerweile Ex-Mann kennengelernt und dann waren wir auch sofort schwanger und waren dann auch ganz beseelt davon, wundervoll.
Toll.
Und als Carla 2003 geboren wurde, merkten offensichtlich dann doch diejenigen, die sie angeschaut haben, dass irgendwas anders ist. Und wenn ich die Bilder jetzt sehe, dann dann sehe ich es auch. Aber ich habe das als Mutter gar nicht gesehen. Also gar nichts. Ja, ihr Kopf war ein bisschen kleiner als andere Köpfe, die Augen ein bisschen größer. Und Carla war ja von Anfang an mit der zauberhafteste Mensch, auch als Baby schon, den ich kannte. Und dass es da irgendwie etwas gab, was vielleicht ab der Norm war, das habe ich tatsächlich als Mutter nicht gesehen. Mhm. Also das hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe es überhaupt nicht gesehen, weil mein Mutterherz einfach da ja anders fühlt, nicht? Und und dann war es so, dass dann doch klar war, die Ärzte sprachen am Anfang von, das wird sich schon zurechtwachsen, bis hin zu, lassen Sie uns mal schauen, um das quasi was wirklich Seriöses auszuschließen. Und das ging dann so ein Jahr, anderthalb Jahre und dann wuchs sich das aber nicht so raus, wie man das so dachte. Und,
das heißt, der Kopf blieb klein?
Der Kopf blieb relativ klein.
Und der
klein.
Rest wuchs? Oder?
Ja, das schon. Und man sah, gar nicht das so gravierend, würde ich sagen, aber man sah, irgendwas ist anders. Und dann war ich dann bei doch sehr vielen Ärzten mit ihr und dann wurden alle möglichen Untersuchungen gemacht. Zwischenzeitlich wurde sie auch schon mal mit einer falschen Diagnose operiert, weil letztlich war klar, dass die Nähte an ihrem Kopf geschlossen waren. Und klar, wenn die Nähte geschlossen sind, es gibt ja unterschiedliche Nähte, man kennt eigentlich immer nur so die Fontanelle, aber der Schädel kann ja wachsen und damit das Gehirn.
Das muss vor allen Dingen, ne?
Aber wenn halt alle Nähte am Kopf offen sind und so der Schädel wachsen kann. Und bei ihr waren halt alle Nähte geschlossen. Und jedenfalls hat dann nach 1,5 Jahren war ich dann bei einem Professor, nachdem ich wirklich auch eine Menge Ärzte konsultiert hatte, die das alle nicht kannten. Bei diesen ganz seltenen Krankheiten ist das halt so, dass dann doch viele dann spekulieren, aber dass doch wenige wirklich Erfahrung damit haben. Und dieser Arzt hatte Erfahrung damit und es stellte sich dann raus, dass es ein Syndrom ist, das Crouzon-Syndrom heißt und was quasi genetisch ist. Das schien bei uns eine Spontanmutation der Gene zu sein. Also wir glauben, dass wir das nicht jetzt in unseren Familien hatten, aber man weiß das auch nie so ganz genau. Mhm. Naja, und dann hieß es klar, das ist dieses Syndrom und damit war eigentlich vieles besser, weil wir dann natürlich die Spezialisten weltweit sehen konnten und ich war wirklich überall und habe dann durch einen wirklichen Zufall, ist ja immer die Frage, was ist Zufall, was ist Bestimmung? Und meine damalige Partnerin Ursula Carven, die
ja auch viele kennen. Die ja auch viele kennen.
Genau, und wir haben ja Bellybutton zusammen gemacht und ihr Mann Jimmy hat dann gesagt, irgendwann mal bei einem Treffen, Mensch, ich kenne da einen Kameramann, der hat ein Kind, das sieht genauso aus wie Carla. Hm. Und dieses Kind wurde operiert in Los Angeles von einem super Professor und also das sieht wirklich genauso aus, würde ich jetzt so laienhaft sagen. Jedenfalls habe ich dann irgendwann mit diesem Professor gesprochen in Amerika. Und der sagte, ja, dass dieses Kind hat auch genau dieses Crouzon-Syndrom. Das kommt halt sehr, sehr selten vor, muss man dazu sagen. Also in Deutschland so ein, zweimal im Jahr. Und ist auch eine nicht so sehr gut recherchierte Krankheit, habe ich den Eindruck. Ich habe natürlich dann so fast alles, was es darüber gibt, so gelesen und gehört, mit vielen Menschen gesprochen und dieser Professor sagte, dass er das nicht operieren kann, ist einfach zu weit weg. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt, wir hätten nach Amerika ziehen müssen.
Ach so, okay. Weil es ist natürlich nicht mit einer OP gemacht.
Nein. Und er hat uns dann genau vorgezeichnet, wie der Weg ist. Also das wird sie begleiten, bis sie 18, 19 ist. Und es wird immer zwischendurch Operationen geben und er hat mir aber eigentlich sehr viel Zuversicht gegeben, weil die deutschen Ärzte immer so gesagt haben, so, oh, das ist schwierig und aussehen wird sie nie normal, das kann gar nicht sein, wenn wir operieren. Es muss allerdings immer operiert werden, jedes Jahr am besten, damit quasi sich dann auch quasi das normalisiert. Jedenfalls hat er gesagt,
der Schädel ausgewachsen ist. Aber ist das, bis man 18 ist?
Ja, ein bisschen früher, aber danach entwickeln sich trotzdem auch noch andere Themen am Kopf, ob das jetzt die Augen betrifft, das Mittelgesicht und so weiter. Und das heißt, er hat gesagt, so bis 15 muss operiert werden und danach quasi muss manchmal noch angepasst werden. Ne? Jedenfalls hat er dann gesagt, und es gibt nur einen in Europa, der das kann. Und der ist aber schon 60. Sie müssen sich einen Arzt suchen, der am besten genauso alt ist wie Sie. Mhm. Und den gibt's in Paris. Also der Dr. Marchak hieß der damals, der ist über 60. Und es muss ein Arzt machen bestenfalls, der auch dann weiß, wie diese Operationen verlaufen sind.
Und der das auch schon mehr als dreimal gemacht hat.
Und der hat gesagt, aber der hat einen Assistenten. Der ist ganz toll. Das ist der Shootingstar in der Branche, Dr. Eric Arnaud. Den müssen Sie treffen. Und das war wirklich Wahnsinn. Ne? Weil ich hätte den natürlich sonst nicht gefunden. Und dann bin ich nach Paris gefahren mit Carly. Und dann haben wir sowohl Dr. Marchak kennengelernt als auch Dr. Arnaud, der tatsächlich genauso alt ist wie ich.
Wie alt war Carla da?
Carla war da 2. Okay. Und der hat dann so auch, und das war natürlich auch sehr gut, der hat genau gesagt, so, also das sind die Folgen, ist die Operation, die wir zum Anfang machen, das war eine recht große, das war dann auch natürlich für uns sehr schwierig, als Eltern zu entscheiden, so eine große OP, die natürlich mit Risiken verbunden ist, und dann machen wir das, und dann sagte der Marchak noch so zum Abschied, und wenn Sie wollen, ob das jetzt der Maßstab ist oder nicht, dahingestellt. Aber trotzdem, in dem Moment war es trotzdem wichtig. Und wie für uns hat er gesagt, kann sie mit 18 aussehen wie Claudia Schiffer.
Ja, so. Aber das willst du hören.
Das willst du hören. Ja. Denn ob sie dann aussehen will wie Claudia Schiffer, ist was ganz anderes. Dazu kommen wir natürlich gleich auch noch. Und das Interessante ist, dass diese Krankheit, und das ist der Hintergrund, in Europa weitestgehend nur Neurochirurgen operiert haben.
Okay.
Und es setzte sich dann so langsam eine neue Lehre durch, die Neurochirurgie und plastische Chirurgie miteinander verbindet.
Ach so.
Und sowohl Dr. Marchak als auch Eric Arnaud sind beides plastische Chirurgen auch und Neurochirurgen. Das heißt, die sind sehr, sehr breit ausgebildet und davon gab es damals in Europa nur die beiden. Mittlerweile gibt es mehr, aber das war natürlich ein großes Glück. Mhm. Und sie will gar nicht aussehen wie Claudia Schiffer, weil sie aussehen, wie sie aussieht. Aber du hast im Film gesehen, wie hübsch sie ist und wie sehr sie so eigen ist und wie sehr sie auch ihren Charakter mit all dem, was passiert ist, sehr toll entwickeln konnte.
Total. Wirklich zauberhaft. Also ich fand vor allen Dingen toll, bin ja ein feiner Fühler, wie sie in ihrem Körper ist. Und das nach wie viel Operationen?
Also 14, 15 Operationen waren das. Mhm, und die letzte war jetzt im letzten Jahr erst. Da war nochmal, da war die Augenstellung nochmal zu korrigieren und die vorletzte vor 3 Jahren. Mhm. Also finde ich auch. Also ich weiß genau, welche Szene du meinst, das finde ich auch.
Es waren mehrere.
Ja,
wo ich so dachte, die ist wirklich kaum zu glauben in ihrem Körper. Und ich würde jetzt sogar mal das so formulieren, dass das, ja, logischerweise hat es sie zu einem anderen Menschen gemacht, als wenn sie was anderes erlebt hätte.
Ja, bestimmt.
Und der Mensch, der rausgekommen ist, ist natürlich auf der einen Seite total besonders oder wir labeln das so besonders, aber für sie ist ja total normal. Was ist ja ihr Leben.
Ja, total.
Und sie weiß ja nicht oder keiner von euch weiß, wie das, wie sie anders wäre.
Mhm,
also total. Es ist total, also ganz normal. Und es sind immer wir, finde ich, von außen. Mhm. Gerade die, die sich nicht auskennen oder die so Respekt davor haben, sind dann denken, oh, ist irgendwie, ja, dann kommt ganz schnell das Wort so Behinderung und weiß ich nicht wie.
Oh, das war auch immer wieder auf dem Weg, ne? Also das dann auch, und das ist, kannst du dir vorstellen als Mutter, dass dann so Menschen gesagt haben, na, hätte man das nicht vor der Geburt sehen können?
Ja, ach, das ist, schöne Frage.
Was das wirklich Schlimmste war. Oder dann,
wart ihr nicht mal ein Ultraschall?
Dann sagen so Menschen, ich meine, das ist wirklich hart, weißt du, wenn du, mit welcher Konsequenz du sowas sagst. Oder meine Güte, das, so hat man ja bei euch gar nicht gedacht, ihr seid ja die perfekte Familie oder so ein Bullshit, weißt du. Und letztlich habe ich auch, ich habe mich ja auch sehr, sehr verändert mit diesen Jahren, weil das einfach alles nochmal zurechtrückt. Und Carla sagt ja auch in einer Szene des Films, dass sie selber nie ein Problem mit ihrem Äußeren hatte, nie.
Mhm.
No, und dann sagte sie, es waren immer nur die anderen, die dann geguckt haben. Ne? Und die haben schon geguckt und auch gerade Kinder haben geguckt. Mhm. Und das ist natürlich wahnsinnig hart, wenn Kinder dann auch so reagieren. Ne? Und ich habe einmal, war so ein Junge ganz böse zu ihr und dann, also das ist natürlich total übergriffig von mir. Und dann bin ich im Tränknerweg dann in Othmarschen bin ich auf den Schulhof gegangen und meine anderen Töchter haben mir dann den Jungen gezeigt.
Mhm.
Und dann habe ich den tatsächlich genommen.
Gepackt.
Hab den quasi gegen so einen Baum gestemmt und hab gesagt, so, du beschützt jetzt Carla, du bist jetzt der Beschützer, ich mach dir die Hölle heiß. Ich werde mit deinen Eltern reden, mit dem Rektor reden.
Mhm.
Also schäme ich mich ein bisschen jetzt immer noch
dafür. Weiß ich nicht.
Ja, aber es war natürlich, weißt du, du lernst ja auch, wenn du so in Grenzsituationen kommst, weißt du, dann lernst du ja auch einfach gar nicht immer so zu filtern, was jetzt okay, was ist nicht okay, sondern du machst es einfach. Ne?
Ja, ich glaube, ja, sag du.
Mhm. Und Carla hat auch, und das war ja auch so eine Operation, das fand ich auch eine sehr bemerkenswerte Szene, dass sie dann eine ganz große Operation nochmal hatte. Ich glaube, da war sie so 8, 9 oder so. Und sie sah wirklich nachher total anders aus.
Mhm.
Und sie war immer schön übrigens. Ne? Sie war immer lachend und sie war immer ein ganz glücklicher Mensch, was natürlich auch so rührt, wenn du dann doch auch schlimme Operationen hast und so. Und dann hat sie in den Spiegel geschaut und sagte, boah, ja, vielleicht sehe ich jetzt normaler aus, mag sein, aber dafür habe ich dieses alles jetzt gemacht. Dafür, um ganz anders auszusehen, als ich eigentlich aussehe. Und auch da hat sich das mit der Zeit relativiert und das war auch so ein Aussehen dann direkt nach der OP, was dann nochmal anders war. Ne?
Mhm.
Aber dadurch, glaube ich, hat sie ihre Identität immer sehr, sehr stark gespürt, weil ihr Aussehen auch wechselte und weil sie, und das ist wirklich toll, immer Menschen hatte in ihrem Umfeld, die sie als Person gesehen haben. Ne? Und das ist natürlich nicht nur die Familie, sondern das sind sehr, sehr enge Freunde und die sie auch jetzt noch begleiten, die sie einfach so genommen haben, immer wie sie als Mensch, ist der wundervollste Mensch, also so wie sie ist und nicht wie sie vielleicht jetzt gerade im Moment aussieht.
Ich glaube aber, dass es eben auch in Integrationsklassen oder in, also es gibt nicht immer nur dieses, was wir davor jetzt angesprochen haben, dass das so gelabelt wird und hier ist jemand anders und ist behindert und wir haben Angst, sondern es gibt es ja auch genauso andersrum, dass das alles richtig ist.
Also. Sie hat auch tatsächlich aus dem Grund die Schule verlassen. Sie war auf einem Gymnasium in Othmarschen Und das war sehr schwierig, mit Heterogenität dort umzugehen. Die Lehrer waren zwar gewillt, das zu tun, aber de facto ist es nicht passiert. Und dann ist sie hier, genau, gerade nicht weit von hier, in die Framsallee gekommen. Da war damals ein wirklich zauberhafter, in der Framstraße, egal. Genau. Und eine Stadtteilschule, wo sie dann auch Abi gemacht hat, aber wo deutlich mehr Wert auf Heterogenität gelegt wird. Ne? Ob das jetzt national ist oder ob das kulturelle Hintergründe betrifft oder ob das was auch immer. Ne? Und das wurde gefeiert da. Jeder, der unterschiedlich war, wurde da in seiner Unterschiedlichkeit und in seiner Besonderheit gezeigt. Und das hat Carla ganz enorm gestärkt. Also das war wirklich toll, dass wir das gemacht haben. Auch wenn es dann in dem Moment schmerzhaft war, weil natürlich doch auch Kali immer doch eine gewisse Normalität wollte. Ne? Ihre
Aber die sich ja normal findet.
Genau.
Und immer fand.
Ja.
Wahrscheinlich. Also das finde ich, also ich, das müssen wir aber auch bestätigen, dass wir von diesen Kindern in dem Fall oder aus erwachsener Sicht von diesen Menschen eben wahnsinnig viel A erfahren und B über uns selber lernen können.
Ja, total. Ach Gott, total. Ja?
Weil ich meine, da können wir jetzt noch bis übermorgen reden.
Naja, und wir kommen doch alle irgendwie auch, wir sind ja ungefähr gleich alt, ich bin, glaube ich, 2, 3 Jahre älter als du. Wir kommen doch sowieso dahin, auch in dem, was wir alles lernen, dass diese Äußerlichkeiten sowieso, so sehr wir ja zu ihnen getrennt wurden.
Ich meine, ich habe auch Freude dran. Ja. Aber Äußerlichkeit, wie würdest du denn Äußerlichkeit heute definieren? Weil du würdest es heute bestimmt anders bezeichnen als vor 30 Jahren.
Ja, total. Also ich bin so aufgewachsen, dass ich bin auf dem Bauernhof ja aufgewachsen.
Ach, echt?
Und sehr, sehr, sehr bodenständig. Also sehr, sehr behütet mit Pferd in der Nähe von Warndorf. Ne? Und mit ganz vielen schönen Sachen. Ich weiß, wie Sachen aus dem Garten schmecken, weil bei uns wurde gar nichts anderes gekauft, als das, was tatsächlich im Garten wuchs. Und das war sehr, sehr schön. Und ich glaube, dadurch habe ich jetzt immer noch so eine große Bodenständigkeit. Aber was schon auch gar nicht nur im Elternhaus, sondern auch so in der Gemeinde wichtig war, war alles das, was von außen kommt. Wie wird man gesehen? Was denken andere? Was denken die Nachbarn? Wenn ich jetzt dann mal, also du hast dann unterschiedliche Phasen, wenn du so erzogen wirst, ne? Dann von Che Guevara-Kappe bis zu Palästinensertuch, wie man das früher nannte, bis hin zu Freunden, die sich weitestgehend durch Drogenkonsum auszeichnen. Also all das habe ich auch durchlaufen, weil ich natürlich dann total in den Widerstand gegangen bin.
Aber also Widerstand gegen dieses Bäuerliche?
Na, gegen eher dieses Bürgerliche und eher. Ja. Und wenn du mich fragst von außen, dann würde ich sagen, dass früher für mich das, was andere denken, dass wie ich gelabelt werde, die Schublade, in die mich andere stecken, wie andere das finden, was ich mache. Ja. Das war immer ein sensibler Punkt für mich, dieser auch FOPO, Fear of People's Opinion, weil ich das wirklich in die Wiege gelegt bekommen habe. Das ist wichtig, dass man auch nicht übers Ziel hinausschießt. Ein so ein Glaubenssatz war: zu gut schafft Neider, zu schlecht schafft Mitleid.
Das ist zusammengefasst.
Ganz schön hart, finde ich.
Okay.
Das hat immer so eine Tante von mir gesagt. Und wenn ich dann mal meinte, was besonders gut zu machen, ich dachte, naja, nimm dich jetzt mal nicht so wichtig. Und das war eher so die Gemeinde auch um uns herum. Ne? Enges Gemeindeleben. Und wenn das mal irgendwann eine Note schlecht war, dann so, ja, pass mal auf, dass du nicht in der Gosse landest. Also das war schon der Druck, dass ganz vieles, was von außen sichtbar ist, immer gut sein muss.
Ne? Und, also selbst in einer Familie, die Landwirtschaft betreibt.
Total. Aber
also
ich will
das würde ich jetzt nicht als erstes zusammenbringen. Aber I'm wrong.
Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, dass gar nicht meine Eltern so die Treiber waren, aber ich würde sagen, das ganze Umfeld. Also das war jedenfalls das, was ich, und vielleicht war es gar nicht so intendiert, aber es war schon auch das, was ich so mit aus meiner Kindheit und Jugend getragen habe, dass das wichtig ist. Ich aber die ganze Zeit auch gedacht habe, nein, ist doch anders, Leben ist doch groß und wir wollen uns doch nicht limitieren. Das hatte ich immer in mir.
Okay, herrlich.
Und das, das meine ich eher mit das, was von außen gesagt wird, dem möchte ich mich nicht mehr unterwerfen. Ne? So schwierig das ist, weil...
Aber das hast du dann in der Pubertät sozusagen gehabt oder schon davor?
Ach, das habe ich in der Pubertät gehabt und das habe ich aber auch lange noch danach gehabt, würde ich sagen. Und wenn es auch nur so ein Teil von dir ist, ne, du, All of Me heißt ja auch, wir haben unterschiedliche Teile, sehen die, verstehen die, können mit denen umgehen. Das ist immer ein Teil auch von mir geblieben, den ich natürlich eine Zeit lang immer total weggeschoben habe, aber trotzdem, den ich ja nicht total negieren kann. Aber ich erkenne ihn und wenn ich dann quasi auch jetzt, wenn von außen Bewertung kommt oder Kleinmachen oder was auch immer es ist, dann glaube ich, habe ich einen guten Umgang damit und muss auch dann beschmunzeln und muss denken, na, früher hätte es mich getriggert, jetzt nicht mehr. Meistens jedenfalls. Yeah. Manchmal triggert es mich noch.
Aber du bist ja daran dann schon früh gewachsen, ja, weil total. Du dir zugehört hast.
Ja, ja, total.
Und du hast dich ernst genommen.
Ja, ja. Das
tun wir auch nicht alle.
Immer. Ja,
also ich habe erst sehr spät immer. Angefangen, mich ernst zu nehmen. Oder überhaupt dahin zu hören. Also das klingt jetzt so, als hättest du da schon ganz früh dich selber wirklich gehört.
Ja, aber ich habe dann auch nicht unbedingt danach immer gehandelt. Ne? Also ich hatte ja auch quasi vor meiner Zeit als Unternehmerin, was ich ja dann irgendwann voller Inbrunst geworden bin mit Bellybutton damals, habe ich ja auch so, ich würde mal sagen, 10 Jahre ungefähr gehabt, die gekennzeichnet waren von nur die Harten kommen in den Garten, ja, schneller weiter. Ich habe
Unternehmensberatung, ne?
Ja, ich war bei Roland Berger, ich war wie die erste Geschäftsführerin von Payback. Ich habe auch wirklich viele, viele Jahre, 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet. Und das heißt, ich habe immer auf mich gehört, aber habe dann trotzdem, höher, schneller weiter. Und ich möchte ja Karriere machen. Das war ja auch so mein Motor, auch aus dieser doch recht übersichtlichen Landatmosphäre mit Bewertungen, mit allem, wo alles dann doch normal und dann doch vielleicht auch ein bisschen Mittelmaß sein sollte. Das war ja mein Weg daraus. Ne? Und dann habe ich irgendwann studiert und das ging dann immer weiter. Und naja, also ich würde sagen, ich hatte eine Antenne zu mir und den Zugang zu mir relativ schnell, aber ich habe es nicht konsequent gelebt. Das heißt, ich habe dann über Tag war ich dann Beraterin oder war die über den Flughafen mit hohen Hacken ging und das auch schön fand und toll fand, dafür die Anerkennung zu bekommen. Und abends habe ich dann in einer mit Sartre und irgendwie Freunden dann philosophiert. Also und diese Welten zusammenzubringen, ich glaube, das ist für mich dann auch der Gamechanger geworden. Ne? Und das konnte ich dann ganz gut Unternehmerin werden und dann auch im weiteren Verlauf meines Lebens. Und ich glaube auch, dass Carla dieses Leben so hatte und wir gemeinsam ja sehr, sehr eng diesen Weg gegangen sind, hat mich dann auf jeden Fall bestärkt, den Zugang zu mir als wichtigste Währung immer zu halten, auf mich zu hören und auch, auch in meinem Dasein als Businessfrau, was ich ja auch noch, zeitmäßig zumindest vorher schon mache, das dann alles ganz gut damit zu verquicken, was dann auch sicherlich Konsequenzen hat, wie ich das lebe, wie ich mit anderen umgehe, wie ich auch da meine Ziele verwirkliche. Also das, ich würde sagen, jetzt habe ich eine sehr, sehr große Kohärenz in meinem Leben. Und ich weiß aber auch, wie es ist, die Kohärenz nicht zu haben. Und das ist so, wenn ich jetzt so überschaue, was ist so meine Errungenschaft für mich im Leben, dann ist es diese Kohärenz, die ich habe.
An was hast du geglaubt? Und das ist wahrscheinlich jetzt nicht nur in Bezug auf Carlas Geschichte, sondern wahrscheinlich hast du das auch schon früh gehabt, dass an irgendwas zu glauben, also was höher ist als das, was wir jetzt auf dem Tisch haben oder als das, was die Eltern sagen oder aber irgendwas, was dich hat glauben lassen oder vertrauen lassen, dass es gut wird.
Ich habe ja dadurch, dass ich so eine gewisse Spiritualität ja immer in mir hatte, habe ich auch immer Menschen dann angezogen, die ich regelmäßig auch zu diesen Themen gesprochen habe. Und das war, als ich so in meinen Jugendjahren war das ein Mensch, mit dem ich Tennis gespielt habe. In den Studienjahren war das so mein engster Freund, Laurent heißt der dann nachher Geistlicher geworden ist, der aber auch mich so sehr in diese Welt eingeführt hat, an sich zu glauben, auch an das große Ganze zu glauben. Früher habe ich eher gedacht, so das ist jetzt in den Rahmenbedingungen schlecht, also ist das Leben jetzt gerade schlecht. Oder ich habe gedacht, der ist jetzt doof und darum habe ich Schwierigkeiten, Beziehungen zu führen oder wie auch immer. Also ich habe dann doch die Sachen auch manchmal auf mich bezogen, auch im Negativen und auch im Positiven, aber vielleicht sogar auch mehr im Negativen. Und ich habe auch immer gedacht, ich muss das alles machen. Ne? Denn wenn du so auch so erzogen und sozialisiert bist, dass alles, was von außen kommt, entscheidend ist und so dieser Spruch von nix kommt nix, das kennen wir ja alle in unserer Generation, dann impliziert das natürlich auch, abgesehen davon, dass es super deutsch ist, naja, wenn du nicht arbeitest und wenn du nicht richtig dafür kämpfst, dann ist kommt das auch nicht.
Nein, natürlich nicht.
Aber das ist natürlich totaler Bullshit, ne? Denn schön ist ja auch zu wissen und darum habe ich immer auch durch diese Menschen, aber auch, ich habe früh begonnen, Eckhart Tolle zu lesen und so, das habe ich immer gemacht, auch wenn ich 80 Stunden Unternehmensberaterin war. Schön ist zu wissen, dass es dann dieses Größere gibt und dass es so viele Menschen gibt, die damit wachsen. Und das hat mir so diesen Glauben gegeben, es wird sowieso alles gut. Das habe ich auch so immer in mir. Ne? Es wird sowieso alles gut und ich muss dann wohl offensichtlich, wenn was passiert, dann noch lernen. Und ich bin auch gläubig, jetzt nicht so wie, wie der Laurent dann doch sehr war, aber ich bin gläubig und habe immer an die Kraft geglaubt, die auch so ein Stück weit mein Leben lenkt. Ne? Das habe ich immer ganz tief in mir gehabt. Und ich habe auch immer gemerkt, wenn ich dann mal mich auf die Menschen eingelassen habe, die mir diese Räume so gegeben haben, was gar nicht so einfach ist, wenn du gleichzeitig ganz andere Jobs machst mit ganz anderen Menschen. Aber wenn ich mich auf diese Menschen eingelassen habe und wenn ich dann mich auf mich eingelassen habe, dann kam es auch immer gut. Und wenn ich auch mal losgelassen habe, ne, das, ne, mit dieser Dynamik aus der Jugend, dass man für alles, was man Schönes im Leben hat, auch was tun muss, ist es schwer loszulassen, ne? Und auch mal Sachen zuzulassen, loszulassen. Und ich muss auch sagen, ich laufe dann auch immer wieder mal in Fallen rein. Ne? Ja, auch im Job natürlich. Ne? Ich, meine große Überzeugung ist, man muss Menschen vertrauen, man muss loslassen können, man muss enablen. Ne? Und das, das Thema ist natürlich täglich relevant für mich. Und gleichzeitig fällt es mir auch manchmal schwer, weil ich dann gleichzeitig Sachziele habe, die ich dann auch erreichen will. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich sehr beschenkt mit einem sehr positiven Leben und mit einer Entwicklung, die immer weitergeht und die tatsächlich mich immer reicher und erfüllter werden lässt. Und was auch immer passiert noch in meinem Leben, aber ich dachte immer, the best is yet to come. Und nicht, weil mein Leben so unglücklich war, sondern mein Leben war immer gut. Aber ich wusste, immer mit je mehr Zugang ich zu mir habe und je mehr ich auf mich höre und je mehr ich mich auch mit den richtigen Menschen umgebe, das ist ja auch der Schlüssel, finde ich, zu ganz, ganz vielem, desto besser wird es und es bewahrheitet sich. Und ich glaube, das wird so weitergehen.
Ja, doch, das auszugehen. Was haben denn deine Eltern dir davon vorgelebt? Also, weil klingt jetzt so, als wären sie im Außen sozusagen ganz vielleicht anders gewesen. Aber meistens erben wir ja Sachen, die sich nicht immer, würde ich jetzt sagen, schon zeigen, aber wir haben sie trotzdem geerbt und wir leben sie dann. Weißt du, was ich meine? Also weil so unsere Eltern, Großeltern einfach in ganz anderen Zeiten ihr Leben gelebt haben, wo sehr viel, einfach viel, viel enger war. Und ich glaube trotzdem, dass so in der Freiheit, die wir heute haben, also in so vielen Beziehungen oder dieses uns selber finden zu wollen, ausleben zu wollen, das haben ja unsere ganzen Vorfahren auch gehabt. Das ist ja nichts, was es jetzt erst seit 1980 gibt.
Absolut.
Also weißt du, was sie dir da vorgelebt haben, unbewusst, was die vielleicht nicht gezeigt haben, aber was du jetzt machst?
Also meine Eltern haben mir auf jeden Fall so ganz klare Werte vorgelebt. Und dass mein Vater hat immer gesagt, ein ruhiges Gewissen ist das beste Ruhekissen. Und das fand ich natürlich, oh, ich habe ganz viele Sprüche. Und ich würde mal sagen, dass das mich sehr geprägt hat. Ich habe danach auch, das kann ich auch jedem empfehlen, nur mal, das ist schon auch jetzt einige Zeit her, so ein Wertecoaching gemacht. Mit einem sehr guten Coach in Bayern, Christian Blunk heißt der. Und das hört sich jetzt so an, naja, easy, man macht mal eben so seine Werte. Es ist komplex, es geht sehr, sehr tief, weil du gehst in die Vergangenheit, in die Zukunft, in die Gegenwart. Und das war ganz toll. Ne? Dadurch habe ich quasi meine Werte definiert, die auch was mit den Werten meiner Mutter, meiner Eltern zu tun haben, meiner Mutter und meines Vaters. Und was ich, glaube ich, meiner Mutter sehr zu verdanken habe, ist, dass, dass die negative Seite ist vielleicht nur die Harten kommen in den Garten, aber die positive Seite ist, und das hat mich auch immer sehr getragen, hey, alles ist möglich. Ne? Also meine Mutter kam auch vom Land, ne, ist dann Apothekerin geworden, also hat doch dann als Erste, glaube ich, in ihrer Familie Abi gemacht und ist dann immer weitergegangen und hat mit, und das finde ich ganz cool, ich glaube mit 70 noch einen Börsenclub in Warendorf dann gegründet und hat dann irgendwie großes Vermögen verwaltet, hatten dann irgendwie 50, 60 Frauen drin, um einfach, ich meine, jetzt würde man sagen, so, man muss Frauen irgendwie ein gutes Money-Mindset geben, aber meine Mutter hat das einfach gemacht, hat gar nicht drüber geredet, sondern hat gesagt, so, hier, Sparkassendirektor, ich würde das gern machen, meine Mutter liest, die ist jetzt 84, immer noch das Manager-Magazin, weil sie ist einfach total interessiert und sie sagt, nächsten Leben werde ich dann auch Managerin.
Trader, ja.
Okay. Oder Traderin.
Oder so, okay. Also siehst du, ich habe jetzt natürlich erst gedacht, Landwirtschaft, okay, dann beide machen irgendwie Ackerbau und Viehbau. Viehbau gibt es gar nicht. Aber das ist schon mal nicht der Fall. Also da ist deine Mutter schon ausgestiegen.
Ja, das stimmt.
Okay. Und die Generation davor?
Die Generation davor hatte, würde ich sagen, ein wahnsinnig hartes Leben. Mhm. Also es waren natürlich dann die Jahre auch des Krieges in allen Familien, auch auf dem Land, wurden dann die Jungs in den Krieg geschickt. Und auf der einen Seite gab es dann auch sehr viel, ich würde sagen, sehr viel Anforderungen an Robustheit und an Härte. Mhm. Und auf der Seite meines Vaters gab es auf der einen Seite eine sehr große Großzügigkeit, weil meine Großmutter und quasi auch die Generation davor, auch in diesen Kriegszeiten, immer eine Schule auf unserem Hof gemacht haben. Ne? Und die haben dann gesehen, dass es wichtig ist, dass natürlich Schule weitergeht. Mhm. In den Dörfern waren die Schulen zerstört, also haben sie da eine Schule aufgebaut. Ne? Ich habe da früher immer noch gekramt. Wir haben wirklich dann ein Riesenhaus mit, ich glaube, 70 Fenstern oder so. Es ist wirklich sehr, sehr groß. Und dieser Dachboden war früher diese Schule. Und das ist sehr schön. Und gleichzeitig hat meine Großmutter gerade auch immer ganz viele Flüchtlinge dann aufgenommen. Mhm. Und das heißt, ich würde mal sagen, bis meine Großmutter gestorben ist, so Ende der 80er, kamen, ich würde sagen, fast monatlich, kamen Familien noch zu uns, wirklich aus allen Ländern dieser Welt, und haben gesagt, ihr habt meine Groß- oder Urgroßeltern hier aufgenommen. Und wir wollten es einmal sehen, und dann kamen die mit Geschenken noch für meine Oma und so weiter. Und das ist sehr schön, und das hat auch meine Oma immer erzählt, die ja gar nicht gesagt hat, so, man durfte sich ja nicht wichtig nehmen, weißt du? Ich nehme mich ja nicht wichtig dafür. Aber das waren sehr, sehr schöne Geschichten. Aber schon auch ein Mix von Geben und auch sehr viel Leiden.
Ja. Aber es ist schön beschrieben, dieses sich bloß nicht wichtig nehmen. Mhm. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es so schön, weil es dann automatisch zurückkommt. Weißt du? Also dieses, weil wenn wir es ein bisschen im Kopf drehen, was heißt dieses nimm dich bloß nicht so wichtig, ist ja eigentlich immer diese Ego-Nummer, ich bin die Größte, weil ich hier schon alle irgendwie untergebracht habe. Ja, aber das hat meistens sowieso.
Also
damit kommt keiner, glaube ich, weit. Also es gibt natürlich noch genug, die damit weit kommen. Aber das finde ich jetzt trotzdem ein schönes Beispiel, von aus dem Herzen großzügig zu geben und damit auch jemand, also was, einen großen Raum zu schaffen. Mhm. In dem sich Menschen wohlfühlen, sicher fühlen.
Und ich sage meinen Kindern natürlich, nehmt euch selber richtig wichtig. Ne?
Also ja, ich glaube, wir meinen heute was anderes.
Ich meine natürlich das eckertollische Ego und Selbst. Mhm. Ne? Denn letztlich, sich selber wichtig zu nehmen, heißt für mich jetzt, ich kenne mich, ich verstehe meine Gefühle, ich nehme das sehr ernst, ich habe einen Zugang zu mir selber und möchte auch, dass es sich erstmal für mich richtig, kohärent und gut anfühlt, bevor ich auch dann das, was ich in mir als Stärke habe und als Sicherheit anderen geben kann. Mhm. Und das ist ausnahmslos positiv, glaube ich, wenn man das kann.
Mhm.
Denn, weißt du, wir kennen alle ja Phasen, du vermutlich auch. Bei mir war das so am Ende der Payback-Zeit, ne, wo du dann arbeitest und dann merkst, boah, diese Währung, Zugang zu mir zu haben und mich mal zu fragen, so, ich sitze jeden Morgen 6:30 Uhr im Flieger, wie fühlt sich das eigentlich an?
Hoppala.
Mhm. Und dann war ich dann bei Payback, weil ich da habe ich auch gemerkt, dass mein Körper und meine Seele darauf reagiert hat. Da habe ich irgendwann das erste Mal Urlaub gemacht, seit 1,5 Jahren, und saß dann im Flugzeug nach Miami und habe 10 Stunden am Stück nur geheult. Und ich wusste gar nicht, warum.
Nee.
So, aber dann habe ich gemerkt, boah, der Zugang zu mir war wohl nicht da. Und darum, glaube ich, jeder braucht da was anderes. Ne? Und der eine braucht Schweigekloster, der nächste braucht Meditation, der andere braucht gute Freunde und andere brauchen alles. Aber die Wege sind sehr individuell zu einem selbst, aber das Credo, sich selber immer wichtig und ernst zu nehmen, ist unerlässlich, glaube ich, um dann auch das Leben zu führen, was wir uns wünschen.
Ja, und das hat ja auch nicht erst Eckhart Tolle
erfunden. Genau, ja. Also ich liebe ja Bernhard von Clairvaux. Ich kann mir nicht so gut Zahlen merken, aber es ist unfassbar alt, was der gesagt hat. Und wie lange das schon her ist, dass der das gesagt hat. Immer erst die eigene Schale füllen, bevor man das rausgibt, was überläuft.
So. Aber das Gute ist, dass es ja auch mit der Zeit immer neue Botschafter für diese Lehre gibt. Und dann hat man mal Eckhart Tolle oder man liest, aber ich glaube, die Bücher finden einen dann doch. Aber die Wahrheit ist dann doch, auch bei den ganzen Coaches, die wir ja auch alle so beobachten aus der Ferne und die wir auch vielleicht manchmal in unser Leben lassen, dass es letztlich die Essenz von ganz vielem ist, die eigene Schale zu füllen und selber auch bereit zu sein, sich selber das zu geben mit viel Mitgefühl und mit viel, auch mit Nachdenken, mit Nachfühlen, was wir brauchen. Und ich glaube, auch nur dann und um dann auch den Link zu dem machen, was ich ja fortwährend mache, nämlich auch im Business zu sein. Ich glaube, auch das ist elementar, dass wir auch nur andere Menschen führen sollten oder für andere Menschen Verantwortung übernehmen können, was wir tun, wenn wir sie füllen, wenn wir das auch für uns selber auch können. Und ich habe ja die große Hoffnung, und das weiß ich, habe ich mit einem Mann gemeint, dass sich die Arbeitswelt in diese Richtung ändern wird, weil das natürlich auch mittel- und langfristig zumindest auch der Schlüssel ist für wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und von Menschen. Nicht immer kurzfristig. Also ich habe natürlich da auch, beobachte ja auch alles, was passiert und spüre das sehr. Aber ich glaube, mittel- und langfristig wird das der Weg sein.
Also hast du überhaupt die Idee, dass es anders gehen kann?
Nee, aber du hast natürlich, wenn du jetzt, ich habe ja auch in sehr Umfeldern gearbeitet, wo es einfach kurzfristig nur um Shareholder Value geht oder wenn es kurzfristig nur darum geht, irgendeinem Investor zu gefallen oder wo es nur um ganz andere Ideen geht. Von daher weiß ich, dass manchmal kurzfristig, das ist auch in meinem Leben so, auch mal in die Knute gebissen werden muss, in die eine oder andere Richtung. Aber ich glaube, dass wenn das große Bild, das darf sich nicht verschieben, dass es nur so sein kann. Und ich glaube, das ist auch im Herzen, was die meisten Menschen suchen. Wir kennen beide den Wert von Geld und von Materialismus. Und du hast eben gesagt, ich mag Äußerlichkeiten. Ich auch. Ich mag in einer schönen Wohnung zu leben. Ich mag mich schön anzuziehen. Das mag ich auch alles. Aber doch wissend, dass der Kern der Erfüllung in unserem Innern liegt, das ist auch nicht verhandelbar für mich. Und ich glaube, das ist für die meisten Menschen nicht verhandelbar. Also wenn jemand, gerade auch so in meiner Altersklasse, mich beschäftigt, gerade weil mein ganzes Umfeld darüber redet, das Thema Übergänge, und wo dann sich die innere Sehnsucht und die äußere, der äußere Zwang, ob es Geld verdienen ist oder noch wer sein zu wollen oder so, wo sich das so mischt und wo das doch in vielen Lebensläufen gerade so ganz turbulent wird, weil wir auch uns vielleicht verabschieden mit Mitte, Ende 50 von Sachen, aber neue Sachen in unser Leben reinlassen. Und das erfordert einfach diesen Zugang zu sich selbst. Denn wenn man sich jetzt neu definiert oder wenn man den nächsten Job macht, was auch immer man tut, wir werden ja alle lange arbeiten, ich auch, wie auch immer wir das tun, aber wir kriegen ja nur das hin, wir bekommen ja nur das, was wir uns wirklich wünschen, wenn wir das wissen, wenn wir darüber reden, wenn wir darüber kommunizieren können und wenn wir in der Lage sind, auch andere damit anzustecken. Ne? Denn manchmal ist es ja auch so eine Bewegung, dass Menschen sich öffnen und dass dann mit geöffneten Menschen viel mehr zutage kommt, als nur, wir müssen jetzt dieses Jahr das und das an Profit oder einen Umsatz machen.
Ne? Und vor allen Dingen müssen wir es, glaube ich, selber erlebt, durchfühlt, durchlebt haben, was wir dann nach außen geben, also oder total, womit wir führen wollen.
Total.
Also das, weil das ist jetzt, ich bin ja so sehr da von außen, weil ich bin ja wenig im Corporate-Dasein. Aber das ist für mich viel deutlicher spürbar, die Sehnsucht nach dem, was du gerade beschrieben hast. Und trotzdem aber noch die, ich würde sogar sagen, blanke Not von den alten Systemen und Konzepten, die eben dann doch ganz anders waren. Und das fliegt ja irgendwie, ich will nicht sagen, es fliegt überall in die Luft, aber schon heftig.
Diese Disruption macht aber auch, glaube ich, nichts. Ne? Ich glaube, dass manchmal brauchst du das auch, Und ich sehe das auch gerade bei meinen männlichen Freunden. Mhm. Also ich habe einige männliche Freunde, die immer, Mensch, hier, wenn du so Menschen triffst, so abends beim Essen oder so, und dann erste Frage, was machst du? Und dann, und dann kommt halt die Identität raus. So, ne? Es ist bei Frauen und Männern gleichermaßen oft dann doch, ja, ich arbeite das und das und ich habe das und das und ich wohne in dem schönen Haus so und so. Ne? Mhm. Und das ist halt sehr identitätsstiftend für Menschen. Und plötzlich, und das merken wir ja alle, ne? Also ich gucke irgendwie an, welche Menschen verändern gerade diese Welt. Ich war jetzt letzte Woche war ich beim Familienunternehmertag und stellte fest, dass der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, keine Ahnung, der war auf der Bühne und ich dachte, das könnte mein Sohn sein. Und dann dachte ich, Moment, ich habe mal eben seine Vita durchgeschaut, Yale, Cambridge und so weiter. Mhm. Und ich glaube, er hat die 40 gerade geschrammt. Aber ich meine, Mann, das ist wirklich, das ist doch was anderes. Und natürlich, das wissen wir, kognitiv wissen wir es ja sowieso, dass es so ist. Und auch mal zu sagen, so, und jetzt kommt vielleicht ein anderes Bewusstsein und eine andere Phase und wir können ja trotzdem noch Unternehmen leiten bis 70, aber Identität ist dann halt auch manchmal was ganz anderes und das zuzulassen und auch vielleicht, wenn man dann angesprochen wird, nicht sagen zu müssen, ich war mal CEO von, das gibt's ja auch, ne? Und dann sind Leute schon 70 und dann sage ich, hey, was machen Sie denn so? Und dann sagen die, ich war mal CEO. Alles auf. Und dann denkst du, aber Moment mal eben, guckst du auf LinkedIn und denkst, oh, ist ja schon 15 Jahre her, verdammte Hacke. Ne? Und das ist ja auch schlimm eigentlich, wenn doch dann sich nichts mehr füllt. Und ich glaube, ein bisschen Disruption und ein paar Tränen und ein paar Abende, wer bin ich denn noch, ist ganz, ganz gut, weil das ist dann ja auch so öffnend. Und dann triffst du wieder Menschen und du redest darüber, das ist ja interessant, glaube ich, und du findest ja immer Resonanz. Ne? Du beschäftigst dich mit Themen und dann merkst du, du gehst auf ein Essen und dann hast du vielleicht vorher gedacht, oh Gott, das wird jetzt wieder so ein höher, schneller, weiter Ding. Und dann sitzt du neben einem Menschen und dann stellst du vielleicht mal die Frage anders und sagst nicht, oh, wer bist du denn, was machst du denn, sondern was treibt dich denn heute hierher oder was beschäftigt dich denn gerade? Und dann plötzlich öffnen sich Leute und dann war es ein super Abend und wahrscheinlich für beide Personen. Ne? Also kann ich immer nur, ich mache ausnahmslos gute Erfahrungen damit, mich selber zu öffnen. Und das heißt nicht unbedingt sofort privat zu werden, aber persönlich zu werden.
Unbedingt. Also ich kann es gar nicht anders, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch meine Story so in dem Sinne. Du hast das Stichwort Übergänge genommen. Da könnten wir auch eine eigene Folge draus machen, weil ich finde, dass der Fokus auf die Übergänge, also wir haben ja allein an einem Tag schon zig Übergänge, also vom Schlafen zum Aufwachen etc. Und ich komme nochmal auf Carla, weil ich das erzählenswert finde. Das ist ja, also du hast immer gearbeitet, du hast auch noch zwei große Töchter, über die haben wir auch noch nicht gesprochen, das machen wir vielleicht auch gleich noch.
Ja.
Wie ist dir das gelungen, früher diese Übergänge, zum Beispiel, wenn ihr nach Paris gefahren seid, hast du dann weniger gearbeitet oder konntest du da überhaupt dann weniger arbeiten? Also ich weiß kaum, wie das alles in einen Tag oder eine Nacht ging. Brauchst du weniger Schlaf oder? Aber die Übergänge finde ich einfach spannend. Dieses, gehst du da mit einem Bewusstsein rein und legst die anderen Sachen dann zur Seite oder das wird was sein, was dir gelingt.
Ja, das stimmt. Erstmal, wenn ich über Identitäten spreche, bin ich tatsächlich in meinem Gefühl erstmal Mutter und dann ganz lange gar nichts. Und das fühle ich tatsächlich so. Das heißt, ich habe, und das würde ich jetzt immer machen, immer den Kindern den Vorrang geben, immer, in jeder Situation. Und die Operation jetzt von Kali fiel ja sehr viel auch in die Bellybutton-Zeit. Und das ist übrigens auch etwas, was lustig war, weil ich habe früher immer gedacht, Mensch, wenn ich dann selbstständig bin, dann muss ich halt immer arbeiten. Und ja, aber das freie Arbeiten ist ja das Schöne daran. Ne? Und ich glaube, jede Mutter weiß, man kann ja auch mit Kindern arbeiten. Man kann vielleicht nur nicht jeden Morgen um 8 Uhr am Schreibtisch sitzen, wenn gerade die Kita geschlossen ist oder das Kind krank ist und so weiter. Also ich habe immer auch gerne neben den Kindern gearbeitet und hat natürlich dann, und das, weißt du, das hat ja mein ganzes Umfeld eh mitbekommen. Also das heißt, bei Bellybutton konnte ich das einfach auch zur Seite schieben. Ne? Ich konnte das zur Seite schieben und das auch in der Bärenzorn-Zeit, wo ich ja jetzt arbeite, mein oder unser Unternehmen, was wir vor 8 Jahren übernommen haben, auch da hat das immer Priorität. Und jetzt sind 2 Operationen in dieser Zeit gefallen und das ist, also steht überhaupt nicht zur Diskussion. Mhm. Und so diese Übergänge in Paris zum Beispiel, das hatten wir ja dann 15, 16 Mal, das haben wir, weil wir es auch wussten, wie es sich so anfühlt. Nach einer Zeit weißt du genau, was kommt. Ne? Du weißt genau, du steigst ins Flugzeug, du landest. Und auch da sind so viele wahnsinnig schöne Sachen passiert. Wir haben immer Paris, dass wir beide, also die Stadt, ich habe ja auch in Paris gelebt vorher während meines Studiums. Und das ist ja auch kein Zufall, dass der Arzt, der einzige Arzt in Europa, der dann tatsächlich der Spezialist ist, in Paris arbeitet. Und das heißt, wir haben zum Beispiel immer in einem anderen Arrondissement gelebt. Ne? Also ich habe in meiner Pariser Zeit, habe ich in 3, 4 Arrondissements gelebt und wir haben alle Arrondissements ausprobiert und haben uns jeweils das schönste Hotel in diesem Arrondissement genommen. Mhm. Und haben immer auch gesagt, so, wir gehen nach Paris. Also wir haben jetzt nicht gesagt, jetzt OP oder so, sondern wir haben gesagt, wir gehen nach Paris. Mhm. Und da haben wir wunderbare Sachen gemacht und da sind auch, eine kleine Anekdote erzähle ich, da flippst du aus. Das, wenn ich daran denke, dann denke ich, Mann, dass das so sein kann überhaupt. Es war EM in Frankreich. Deutschland spielte gegen Nordirland und ich hatte allerdings im Vorfeld der Operation, das ist sehr aufwendig in Paris, ne? Du musst dann organisieren, du musst auch zusehen, dass die ganzen Ärzteteams zusammenkommen und also das ist nicht mal eben ohne. Du musst immer ein paar Tage vorher da sein, weil du diese Anästhesiebesprechung machen musst. Das ist in Frankreich noch ein bisschen immer noch weit vorgezogen. Das heißt, wir sitzen im Flugzeug und dann war klar, jetzt kommt eine Operation, haben aber abgesehen von diesem einen Anästhesie-Termin gar keine Termine die nächsten 2 Tage. Und dann höre ich Leute reden über dieses Spiel Deutschland gegen Nordirland hinter mir. Oh. Und dann, ich bin ja totaler Sportfan, ich liebe das, in große Hallen zu gehen und so. Und dann habe ich gedacht, wie kann denn das sein, dass ich mich noch nicht mal um eine Karte bemüht habe? Wie kann denn das sein? Und dann habe ich gedacht, ey, das muss doch jetzt noch Wege geben. Und dann habe ich eine enge Freundin, Katja Kraus, die ist in der Fußballwelt, habe ich noch im Flugzeug bei dem Start, habe ich sie noch angeschrieben, sag mal, hast du irgendeine Möglichkeit? Das war im ganz kleinen Stadion Parc des Princes. Das war natürlich ausverkauft seit immer. Und dann habe ich dann beim Ausgang, ich hatte mein Handy noch nicht mal wieder an, drehe ich mich um, steht Thomas Helmer hinter mir. So. Thomas Helmer kannte ich wiederum. Weil er auch einer und seine Frau waren einer der Promoter für Bellybutton. Also die haben quasi immer auch unsere Sachen promotet und waren so Freunde der Marke. Mhm. Dann gucke ich ihn an und sage, hey Thomas, wie schön dich zu sehen. Du gehst doch zum Spiel heute Abend bestimmt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, du auch. Und dann habe ich gesagt, ach nee, leider nicht, aber hast du noch irgendeine Chance? Mhm. Und wir waren noch nicht raus aus dem Flugzeug. Da hatte er bei dem DFB angerufen, hat dann uns 2 Karten organisiert. Wir saßen links Herbert Grönemeyer, rechts Andreas Buranik. Das war so. Für Carla natürlich Heaven. Und dann waren wir also bei diesem Spiel. Und ich glaube, das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben. Sie glücklich, wie Carla war. Auch die Fotos, die werden, also ein Bild wird gezeigt. Und darum war dieser Film auch so emotional, weil ich noch genau weiß, bei jedem Foto, was war vorher und was war nachher. Und dann sind wir zu diesem Spiel gegangen und ich glaube, wir haben geheult vor Glück. Nicht nur, dass Deutschland gewonnen hat, sondern wir saßen dann auf der DFB-Tribüne, also wir haben die Tickets auch bezahlt, wir haben die gar nicht geschenkt bekommen. Und dann habe ich so gedacht, was auch immer dazu geführt hat, dass das jetzt passiert ist. Aber das ist passiert. Und die Operation nachher war schwer genug, aber wir haben uns das immer, und das war eine besondere Begebenheit, aber wir haben uns das immer sehr, sehr schön gemacht. Wir haben Laurent, meinen Freund, jedes Mal getroffen, der eine Stütze war. Und wir haben das, also wir wussten auch immer genau, was passiert. Und es war immer dieser Abschied am Aufzug. Ne? Das war vorher 3 Betadin-Duschen. Also wir waren sehr eingespielt. Wir haben immer weil jedes Mal das Beste kommt zum Schluss, diesen Film gesehen. Immer am Vorabend der Operation. Und wir haben immer als erste Mahlzeit Weißbrot, so mit abgeschnittenen Kanten und ganz weicher, dünn geschnittener Schinken mit Cornichons. Es war immer, und wenn wir wussten, wenn wir das essen können, weil es waren ja immer auch quasi Operationen, die den Kopf sehr stark betroffen haben, wenn wir das essen können, ist es vorbei. So, und jetzt habe ich natürlich in meinem Fotoarchiv tausendmal das tausend Beste Baguette. Kommt zum Schluss, genau. Tausendmal, nee, Baguette, nicht drüber nachdenken, das war für alte Leute, was dann von Kanten befreit ist. Ja. Naja, also wir haben uns das so schön wie irgendwie möglich gemacht und das war herrlich. Also gehört natürlich auch zu den wunderbaren Geschichten des Lebens. Und
also ihr habt euch sozusagen die Übergänge auch dann selbst kreiert.
Ja, ne? Genau.
Also weil ich das extrem wichtig finde, bewusst mit Übergängen umzugehen. Mhm. Und das finde ich jetzt ein sehr schönes Beispiel für, ihr wusstet, es wird sozusagen scheiße, also sie wusste, es tut weh und wie kann ich das gestalten oder wie wichtig ist es, mich damit zu beschäftigen und nicht so reinzusegeln in, keine Ahnung, was ist denn jetzt wieder das zum einen und wie seid ihr mit der Angst umgegangen?
Ja, das,
weil die gab es auch.
Ja, die gab es auch.
Also frage ich mich manchmal, wer hat dann mehr Angst? Also ich weiß, es gibt eine Szene in dem Film, da habe ich natürlich sofort angefangen zu heulen, wo du dann vor irgendeiner Operation oder danach, weiß ich gar nicht genau, nee, danach glaube ich, gesagt hast, wenn ich dir all deine Schmerzen abnehmen könnte, ich würde es sofort tun.
Ja, du. Also darauf habe ich irgendwie gar keine Antwort, weil es gibt ja keine Technik dafür, ne? Sondern du hast dann irgendwie, du wartest und im Krankenhaus und dann weißt du, der Arzt sagt, es dauert 4 Stunden oder 5 oder 6 und ich hole dich dann. Also ich habe da natürlich auch ein sehr enges Verhältnis zu diesem Arzt entwickelt.
Ja.
Das heißt, im Aufwachraum, weil Carla ja auch kein Französisch spricht, es darf normalerweise keiner rein, da durfte ich aber dann immer rein. Und weil die natürlich auch gesehen haben, dass es für Carla wichtig ist, dass dann jemand in ihrer Sprache mit ihr spricht. Also ich kann dir das nicht sagen. Ich hatte wahnsinnige Angst und die ganze Familie natürlich. Ne? Wir haben also auch ihr Vater und die beiden Schwestern, alle immer wahnsinnige Angst. Und trotzdem war es so, dass wir doch im Grunde immer wussten. Und ich habe natürlich da auch, ich habe ja so einen spirituellen Begleiter, der das auch vorher eingestellt hat. Immer.
Ja, unbedingt.
Also der, und daher wussten wir das. Und eine Sache noch, die wirklich interessant ist, das war für mich, das hatte ich nicht erwartet, wenn du da im Krankenhaus bist und wir waren bei einigen großen Operationen in diesem Hôpital Necker auf der Intensivstation der Neurochirurgie. Und da kann ich dir sagen, siehst du Sachen, da war Carla mit Abstand der harmloseste Fall. Ne? Also, und da sind ganze Familien, die dann quasi da ein- und ausgehen. Und das Interessante ist, dass wenn so viel Not und so viel Angst und so viel auch Elend und Schmerzen und gleichzeitig Zuversicht, wie gut die Menschen da miteinander umgehen, wie weich und offen die Menschen miteinander sind, wie viel Zuversicht sie sich zusprechen, wie sehr sie feiern, wenn dann die Sachen gut laufen, wie sehr sie mittrauern, wenn was nicht läuft. Da ist jedes Jahr, jeden Tag ist ein Kind gestorben auf dieser Station. Und die hat man vorher noch gesehen und man kannte dann die Eltern und so. Und diese, also das war auch im Nachhinein, das ist wirklich sehr, sehr emotional. Und dadurch kriegst du es hin, mit dieser Angst auch umzugehen, weil du, egal, es sind dann auch immer andere Leute bei den Operationen und trotzdem hast du Menschen dann im Umfeld, die total für dich sind und die daran glauben, dass alles gut wird. Und das brauchst du auch. Ne? Also wenn dein Kopf geht oder dann losgeht, dann denkst du natürlich erstmal an Worst Case und du denkst daran, dass das alles nicht gut gehen wird. Aber irgendwie ist das alles, wie du in dem Film siehst, sehr, sehr gut gegangen.
Naja, und das hat ganz viel mit dir zu tun, mit deinem, ich würde jetzt nicht nur Mindset sagen, sondern für mich ist ja alles auch immer Energie und ein Energiefeld. Und wir werden mit einem geboren und dann passieren aber eine ganze Menge Dinge, die das dann häufig nicht mehr wirklich fluffig sein lassen, das ist ein bisschen doofer Ausdruck, aber also das fühlt sich so an, als sei dir das geglückt. Also sich gut um dein Energiefeld zu kümmern und das hast du ja auch schon gesagt, was auch immer das dann für jeden ist. Und die beiden großen Mädchen. Also, wenn Geschwister da sind, wachsen die auch anders auf, wenn die dritte Schwester so viel, ich sage jetzt mal ganz neutral, Aufmerksamkeit bekommt. Wie ist das für die? Ist das überhaupt Thema? Vielleicht ist es einfach nur so gegangen, weil es so gegangen ist? Oder ist das, wie ist der Raum da für die beiden auch in da auch wieder ihrer Unterschiedlichkeit, weil die werden das auch ganz unterschiedlich wahrgenommen haben.
Also erstmal glaube ich, ist wichtig, dass alle drei Kinder auch immer im Mittelpunkt standen von allem, so wie auch bei meinem Ex-Mann. Diese Normalität, die eigentlich alle auch wollten im Umgang mit dieser Krankheit, denn wir waren dann einmal im Jahr im Krankenhaus, aber ansonsten konnten wir ein ganz normales Leben leben. Vielleicht mit der Ausnahme, dass natürlich Carla manchmal, dass Leute gesagt haben, was ist denn da und so nicht. Aber das muss ich auch tatsächlich meinem Ex-Mann auch noch zugute halten, dass der gesagt hat, Carla braucht nur Normalität. Weil natürlich mein Mutterherz hat dann ein oder anderes Mal gesagt, naja, aber wir müssen jetzt besonders viel Rücksicht nehmen.
Ja.
Und ich glaube, er war schon der Motor, um einfach auch Carla das Gefühl zu geben, es ist auch alles normal hier.
Ja.
Und das war auch gut. Mhm. Und dann, ich würde sagen, dass, dass Paula und Ellie, meine ältesten beiden, natürlich auch eine andere Jugend hatten, weil es dieses Thema gab. Das zu leugnen wäre jetzt Quatsch, aber es sind beide sehr glückliche, ganz wunderbare Mädchen, die ihren Umgang damit gefunden haben, würde ich sagen. Und auch die, auch nochmal, als sie diesen Film jetzt vor ein paar Wochen gesehen haben, auch gesagt haben, Mensch, wir alle zusammen haben das auch echt gut hingekriegt. Ne? Der Film zeigt jetzt nur Carla und mich, was daran liegt, dass eine Tochter jetzt in Madrid war und nichts dazu sagen konnte und wir dann irgendwie den Eindruck hatten, ja, wir haben beide. Und, aber ich glaube, dass wir das so als Familie und auch, sag ich mal, dann auch getrennt als Familie, ne? Auch gerade wir vier Frauen, Schulte, das wirklich, wirklich gut, sehr gut zusammen hinbekommen haben. Also ich würde nicht ausschließen, dass es da auch etwas gibt, was sie noch vielleicht belastet. Also wir haben ganz viel darüber geredet. Ne, dass
habt ihr auch Hilfe gehabt von außen?
Ja, hin und wieder. Ja. Denn ich würde sagen, dass sie sich nicht zurückgesetzt fühlten, aber mit der Angst, um ein Familienmitglied umzugehen, das ist schon etwas, was, was mit ihnen natürlich gemacht hat.
Man reduziert sich.
Ja,
also die, die nicht diesen größeren Raum braucht, reduzieren sich, glaube ich, automatisch.
In dem Film siehst du ja auch, dass ich dann immer, wenn ich in Paris war, so Videos gemacht habe. Ne? Also das, das zeigt ein Video, wo ich dann quasi so allen sage, so, jetzt geht's gleich in OP, damit die auch so ein bisschen dabei sein konnten. Und wir waren zuversichtlich. Und ich habe in meinem Innersten immer gewusst, dass alles gut geht übrigens. Ne? Also das heißt, ich konnte glaubwürdig Zuversicht auch kommunizieren. Ich hätte jetzt niemals ein Video gesendet und ich weiß jetzt auch nicht, wie es wird, dann niemals.
Okay.
Aber ich war wirklich, ich war in meinem Innersten und Carla auch. Wir wussten, dass das gut geht. Selbst wenn es mal, sehr hart war. Und ich glaube, wir so als Familie haben das so mit allen Themen, ne? Auch mein Ex-Mann, der der Zahnarzt ist und der zum Beispiel die Nachsorge gemacht hat. Ne? Denn wir konnten, also einige Aufenthalte hätten sicherlich über 2 Monate gedauert, wenn die Nachsorge, das heißt auch das Nachstellen von Distraktoren am Kopf und so weiter, wenn das hätte noch im Krankenhaus stattfinden müssen. Ne? Und so konnte er das und so haben wir dann sicherlich dann auch mehr Zeit noch zu Hause gehabt, als vielleicht andere das gehabt hätten. Also ich würde mal sagen, als Familie gut hingekriegt.
Oder sehr gut. Gibt es sogar, ja, gibt es wahrscheinlich so Transfers, und das ist vorhin auch ein bisschen angesprochen, also zwischen deinem Unternehmersein und deinem privaten Sein. Also was, oder gibt es da überhaupt noch Grenzen dazwischen? Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen schon angesprochen, dass das eine erst war oder dass das eben der Job sozusagen und das andere ist die Familie. Aber ich, das fühlt sich jetzt so an oder hört sich auch so an, dass du so mit dir bist, also in deinem All of Me, dass das völlig wurscht ist. Also ob du jetzt auf dem Tennisplatz stehst, oder, ich weiß gar nicht, ob du Tennis spielst, aber oder ob du Unternehmerin bist oder ob du Mutter bist, ob du Partnerin bist, was auch immer. Also würdest du sagen, es geht heute sozusagen alles zusammen?
Ja, also es geht alles zusammen. Ich bin immer der gleiche Mensch, aber dennoch habe ich natürlich sehr unterschiedliche Rollen. Ne?
Ja.
Und wenn ich dann quasi in meinem Job versuche, den Menschen als erstes zu sehen und auch wissen, dass jeder ja eine Schlacht schlägt, dass jeder hat ja irgendwas, dann würde ich im Privatleben vielleicht dem immer noch mehr Raum geben und würde vielleicht noch mehr Zeit geben und würde sehr privat werden, was ich dann im Jobleben anders mache. Ne? Ich glaube, dass ich dann die Überzeugung habe, dass Menschen auch A, gesehen werden wollen und B, gefördert werden wollen. Und gleichzeitig habe ich natürlich, und das ist in der Rolle als CEO, mein größter Job, ein Unternehmen profitabel und nachhaltig erfolgreich zu machen. Ne, und das heißt, da quasi lebe ich dann diese Rolle, lebe ich so, wie ich bin, lebe ich anders aus, vermutlich, als jetzt im Privatleben. Und das fühlt sich für mich auch richtig an. Ne? Ja. Denn ich glaube, dass wir die Rollen dann auch sehen müssen und akzeptieren müssen. Mhm. Denn auch meine Kollegen und Kolleginnen, die wollen ja quasi mich nicht als Coach oder als Mentor haben, manchmal als Mentor vielleicht, aber die wollen auch Führung von mir und die wollen eine gerade Linie und die wollen quasi, dass ich meine Rolle als CEO ausfülle. Ne? Und also die Rollen sind unterschiedlich gelebt, aber ich würde sagen jetzt, und das ist dann vielleicht auch die Gunst des etwas reiferen Alters mit Ende 50, ich habe dann doch das Geschenk dieser totalen Kohärenz für mich gefunden. Und dafür bin ich wahnsinnig, wahnsinnig dankbar.
Mhm. Aber dir selbst vor allem, ne?
Ja, in erster Linie mir selbst.
Sehr schön. Gibt es noch eine, also Rolle nicht im Sinne von ich spiele eine Rolle, sondern wir haben halt verschiedene Rollen. Ich würde es jetzt auch Persönlichkeitsanteile nennen. Gibt es noch irgendeinen Teil in dir, von dem du sagst, der ist noch ein bisschen, der braucht noch mehr Licht oder das würde ich mich noch mehr gerne trauen oder da würde ich gerne noch ein bisschen mehr von integrieren, spontan.
Also was ich ja quasi mache neben meinem Job so als Hobby, mache, ne, dass ich, ja, ich schreibe ja so Sunday Posts jeden Sonntag und ich halte wahnsinnig gerne Vorträge und also tatsächlich nicht für Fame oder so, das ist mir recht fern, sondern ich habe so wahnsinnig Lust, dass Menschen so ihr Licht sehen, weil ich so lange auch, da habe ich dir erzählt, in dieser nicht vorhandenen Kohärenz war. Und das macht mir so Spaß, wohin auch immer mich das tragen wird. Mhm. Und ich habe ja das Glück, ich arbeite sehr viel, ja, aber meine Kinder sind jetzt aus dem Haus und diese Freiheit nutze ich auch für sowas. Ne, das heißt, ich würde, glaube ich, und ich jetzt, wenn du jetzt siehst, was ist da noch in mir, was vielleicht mehr Licht braucht, auch was weniger Licht braucht.
Ja.
Das immer noch, also ich habe zum Beispiel so ein Buch, so eine Buchidee und so eine Vortragsreihe-Idee und so weiter. Und ich bin auch recht, glaube ich, recht effektiv. Ich kann Sachen sehr schnell machen, weil ja auch mein Job da nicht drunter leiden soll. Mhm. Aber ich würde noch mehr machen und mich mehr zeigen, wenn ich immer noch nicht noch diese bitte ein bisschen Fopo hätte. Also ich mache ja recht viel und zeige mich auch, aber ein schlechter LinkedIn-Kommentar, es ist einfach
nicht so
zum
schön.
Kotzen, dass ich das immer noch, dass mich das immer noch trifft. Mhm. Also ich muss richtig an mir arbeiten. Mhm. Das ist ein Kommentar. Lass die Menschen doch einfach denken, was sie wollen. Muss ja nicht jedem gefallen. Also kein Rational ist es völlig klar. Vielleicht hat er einfach nur schlecht geschlafen. Ja. Und ich bin ja gar nicht groß. Also es hört sich jetzt so an, als sei ich dann super Influencer. Bin ich null, sondern ich teile mal Gedanken oder ich halte mal Vorträge und versuche irgendwie aus dem, was ich gelernt habe, einfach nur ein kleines Samen zu setzen, dass andere Menschen vielleicht zumindest zur Erfüllung kommen, auf welchem Weg auch immer. Und wenn sie das auch nur total verneinen, ist auch okay. Aber ich glaube, einfach ein kleines Puzzleteil für Menschen draufzusetzen. Und daran arbeite ich noch, diese Fofo mal irgendwann auf 0% zu bringen. Sie ist schon recht niedrig, aber sie kommt immer noch hervor. Und ich würde sie gerne total frei auf 0% bringen. So.
Ja, wobei ich finde, das schafft man fast nicht, sondern eher nur zu dippen. Mhm. Im Sinne von, da bist du wieder.
Genau. So. Das mache ich dann auch.
Okay, wundervoll. Also haben wir alle gehört und ich freue mich sehr. Ich danke dir von Herzen, liebe Astrid. Es war eine wundervolle Stunde mit dir an einem Sonntag. Was machst du denn, weil ganz viele von meinen Hörerinnen, das ist die letzte Frage, gehen samstags morgens mit All of Me laufen. Das war schon bei Gefühlsecht so. Mhm. Und was machst du? Gibt es irgendein Ritual, was du samstags vormittags hast?
Ja, ich gehe dann irgendwann um 12 Uhr in die Weizstraße und mache Reinigung, Manipedi, also alles das, was so sinnvoll scheint. Das Ganze dauert dann vielleicht 1,5 Stunden. Aber was ich vorher mache, ist, dass ich im Bett liege. Und ich finde ja auch so, vieles hat so mit Frequenz zu tun. Ne? Und ich höre dann auch deinen Podcast, All of Me, sehr gerne. Also ich liege ganz lange im Bett, bis ich dann zur Weizstraße gehe. Und ich habe so ein Journal, was ich schreibe, gar nicht dogmatisch, aber ich schreibe dann immer auf, wenn ich was Interessantes gehört habe. Also ich bringe mich dann in diese Frequenz, dass ich einfach so diese Zeit, die ich habe, einfach total genieße. Ich meditiere auch ein bisschen, ich gehe jeden Morgen in die Badewanne, mache ich auch, wenn ich 6:30 fliege, was ich versuche zu vermeiden, aber selbst dann gehe ich morgens noch in die Badewanne. Okay. Und samstags morgens ist halt, da habe ich all die Zeit für alles und am Sonntag mache ich übrigens das Gleiche. Cool. Dann gehe ich nicht mehr in die Waldstraße, aber ich brauche schon auch Zeit für mich und ich habe ja sehr enge Freunde, ich versuche meine Kinder, auch wenn sie jetzt zumindest die ältesten beiden wohnen nicht mehr in Hamburg gerade. Ich reise auch viel zu denen. Also ich bin jetzt ein paar Wochen bei Paula in Madrid und war letztes Wochenende bei Ellie in München. Also ich versuche auch dann unterwegs zu sein und die Menschen, die ich liebe, so nah bei mir zu haben, wie ich will und ansonsten auch viel Zeit mit mir zu verbringen. Ich bin jetzt nicht die, die am Wochenende jetzt noch riesengroße Aktivitäten braucht.
Wunderbar. Von Herzen danke für deine Autosmie.
Ach, herrlich. Schön, dass wir so viel Zeit hatten. Tessa.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich.